Hochverehrte Damen, werte Herren, schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unserer Weekly Soap Kultur und Technik Szenen einer Ehe. Wir nähern uns so langsam der Halbzeit, haben schon einiges gehört und in der letzten Woche in dem Vortrag über Bauhaus hatten wir schon einige Anklänge, natürlich Verbindungen unseres Themas hin zur Architektur. Ich glaube, da werden wir heute Abend noch einiges mehr dazu hören, und zwar unter einem ganz bestimmten Blickwinkel. Wo spielt die Musik, wird unser Referent fragen, und das ist Professor Dr. Michael Astrow. Er lehrt an der Universität Greifswald, und jetzt muss ich nachdenken, Kulturphilosophie und Ästhetik. Richtig, wunderbar. Und demzufolge können Sie fast schon abschätzen, was er studiert hat. Philosophie war dabei, zudem Germanistik und Romanistik. An verschiedenen Orten hat er sich da in der akademischen Welt herumgetrieben. Ich bin sehr gespannt, was er uns heute Abend erzählen wird. Wünsche Ihnen viel Vergnügen bei dem Vortrag von Michael Astrow.
Einen herzlichen guten Abend allerseits. Lieber Herr Friedrich, herzlichen Dank für die schöne Einladung an diesen schönen Ort mit so viel Weite und Horizont. Und ich freue mich, dass ich vor Ihnen eine Zeit lang sprechen darf. Ich werde hoffentlich Ihre Geduld nicht über Gebühr beanspruchen. Ich denke, dass wir uns vielleicht so im Rahmen einer kleinen Stunde miteinander ins Benehmen setzen werden. Und bevor ich meinen Vortrag beginne, erlauben Sie mir vielleicht, dass ich Ihnen einige Dinge eben in einer Art Vorwort doch sage. Wo spielt die Musik? Ich hatte zunächst gedacht, dass ich Ihnen einen Vortrag halten würde mit kunstgeschichtlicher, musikgeschichtlicher und architekturgeschichtlicher Information angesichts des Projekts, an dem ich arbeite, mit dem Fotografen Manfred Hamm aus Berlin. Wir machen ein Buch über Konzerthäuser und in diesem Rahmen ist der Titel sinnvoll, fast wörtlich zu nehmen. Und nun dachte ich, war ich frohen Mutes, als ich die Ankündigung für diesen Vortrag schreibe, das wird dann also alles so sein, wie ich es mir denke. Aber als Philosoph weiß man eigentlich im Unterbewussten immer, dass die Welt nicht so ist, wie man denkt, und deshalb ist man ja gerade auch Philosoph, nicht wahr? Also ist es dann irgendwie ganz anders gekommen, und es ist deshalb anders gekommen, weil ich versucht habe, den methodischen Rahmen für die kunstgeschichtlichen und musikgeschichtlichen Aspekte des Themas zu ordnen und in einer Perspektive zu bringen. Und dabei ist es mir also gelungen, dass mir die Ausführungen, die ich plante, recht deutlich misslangen. Und ich mir sagen musste, am besten werde ich nun doch etwas zu sagen versuchen über die philosophische Perspektive, in die dieses Thema gehört, also den weiteren Horizont deutlich mache. Philosophische Arbeit, ich nehme an, dass nur sehr wenige von Ihnen Philosophen sind, philosophische Arbeit besteht ja nun gerade darin, dass man Begriffsverhältnisse ordnet. Philosophen sind Leute, die sozusagen der Unordnung des Lebens hinterherlaufen und hier und da versuchen, das eine oder andere in eine feine, schöne Ordnung zu bringen, bis das Leben sozusagen wieder drüber hinwegspült und seinen eigenen Gang geht und der Philosoph sich erstaunen darf. Also, so sehen Sie, ist meine Aufgabe. Und so haben wir hier jetzt einen kleinen Augenblick des Verweilens bei dem Thema dieser allgemeinen Ordnung. Und die liegt eigentlich nun darin, dass ich mir gesagt habe, ich muss ein Kunstverständnis entwickeln, das der Problematik gerecht wird, dass verschiedene Künste aufeinandertreffen und in ein Verhältnis gesetzt werden. Ich muss also beginnen, ein integratives Kunstverständnis zu entwickeln. Anschauungsmaterial habe ich nicht, die Philosophen schauen immer ins Leere, aber angesichts dessen, was ja das Hintergrundprojekt ist, habe ich ein Prospekt des Buches, an dem wir arbeiten, Und ich lasse also diese beiden Exemplare hier herumgehen, dann können Sie im Laufe der Zeit hineinschauen. Wenn der Vortrag Sie langweilt, haben Sie ein paar Bilder und da können Sie sich etwas orientieren. Und in jedem Fall sehen Sie dann ja, was ein Konzertsaal sein kann. Und dann haben wir sozusagen en passant die Anschauung, die wir durch Lichtbilder oder anderes nicht haben. Also, es wird mir um ein integratives Kunstverständnis gehen, bei dem, und ich gebe sozusagen einmal eben Leitlinien an, es auf der einen Seite ankommt auf zwei Grundbegriffe der Kunsttheorie und Ästhetik, und das sind die Begriffe der Darstellung und des Ausdrucks. Unter Darstellung versteht man, dass man in irgendeiner Weise eine Repräsentation von Informationen macht, und das tut die Wissenschaft ja insbesondere. Unter Ausdruck versteht man den Charakter ästhetischer Natur, der sehr häufig mit Kunst und insbesondere mit abstrakter Kunst einhergeht. Ich sage das vorweg als Leitlinie. Dass Ausdruck einen objektiven Charakter hat, sehen Sie daran, dass ich Ihnen folgendes Beispiel vorführe. Sie, und das ist ein Beispiel, was ein bisschen lächerlich ist, das weiß ich. Es stammt aus einer Einführung in die Ästhetik und besagt, in dem Buch von Anne Shepherd, es besagt, sie hat geschrieben, Mozart's Concerto for Clarinet is rather cheerful. Mozart's Konzert für Klarinette ist ziemlich fröhlich. Und dieser Satz stimmt nicht, das Konzert ist nicht fröhlich. Nun gut, aber nehmen wir mal an, das Konzert wäre fröhlich. Und jetzt wäre mein Onkel gestorben. Und ich höre das Konzert und ich höre natürlich, wenn das Konzert Ausdruck hat, die Fröhlichkeit in der Musik. Und weil mein Onkel gestorben ist, ist es mir unangenehm, die Fröhlichkeit der Musik, die ich gefühlsmäßig nicht teilen kann, zu bemerken. Die Fröhlichkeit liegt also, was auch immer das sein mag, in der Musik und ist nicht in meinem Kopf. Also in diese Richtung hin verstehe ich Ausdruck. Meine Leitproblematik ist nun nicht die, was man vermuten könnte angesichts dieser beiden Grundbegriffe, was ist Kunst? Und jetzt sozusagen geben wir eine Definition und Antwort. Die Fragestellung, der ich mich eher widme, weil ich sie für etwas klüger halte, ist die Frage, wie sehr ist etwas Kunst oder wie sehr ist etwas nicht Kunst? Ich möchte also antworten in dieser Hinsicht, die den Aspekt des Grades berücksichtigen und nicht nur den Aspekt des Positiven oder Negativen. Nicht? Sie sehen, das ist also eine Differenzierung der quantitativen Fragestellung überhaupt. Die eine Frage ist ja immer, wie viel, und die andere Frage ist, wie sehr. Und mich interessiert also die zweite Fragestellung. Zur Reihenfolge in meinem Vortrag, ich gebe Ihnen sozusagen den Weg, wie wenn ich Ihnen den Weg von hier nach Bruchsal sagen würde. Erst kommt eine kleine Einleitung, dann sage ich etwas dazu, was ich unter einem integrativen Kunstverständnis verstehe. Dann gehe ich auf Geschichtlichkeit, weil das ein wesentlicher Grundrahmen ist, ein, sowohl der Darstellung als auch des Gegenstands. Nicht? Wahrnehmungs- und Kunstformen entwickeln sich im Laufe der Zeit und das ist für die Musik und Architektur von besonderer Bedeutung. Dann komme ich auf etwas zu sprechen, was ich den ästhetischen Raum nenne, den Erlebnis- und Erfahrungsraum im Unterschied zum physischen Raum. Und wenn ich diese Differenzierung nicht machen würde, könnte ich nämlich am Ende nicht adäquat auf einen technischen Aspekt von ästhetischen Fragestellungen eingehen. Nach dem ästhetischen Raum werde ich auf den Begriff des ästhetischen Gegenstands eingehen, dann auf Kunst, und zwar einerseits in Hinsicht auf Gegenstand und andererseits in Hinsicht auf Ereignis. Und abschließend komme ich dann zu Fragen der ästhetischen Ökonomie. Natürlich hat das mit dem wie sehr oder wie sehr nicht zu tun. Und in dem Zusammenhang werde ich in Unteraspekten eingehen auf Aspekte von Artistik, Unterhaltung und Technik. Und wenn die Zeit es uns erlaubt, werde ich am Ende meine Ausführungen noch einmal zusammenfassen und schematisieren, sodass man sehen kann, ob ich das wiederhole, was ich gemeint habe und es dadurch deutlich wird. Also, einige Notizen zu einem integrativen Kunstverständnis. Wo spielt denn die Musik? Architektur besteht in der Gestaltung, Trennung und Verbindung von Orten. Räume, die so miteinander entstehen, artikulieren Ordnungen gemeinschaftlicher Lebensweisen. Musik erfüllt solche Räume, sei es im Freien, sei es in Gebäuden. Durch Eigenschaften, die sie mit Geräuschen teilt, überwindet sie Grenzen. Das stößt oft nicht auf Beifall. Im Gegenteil, ein hässlicher Anblick lässt sich leichter abwehren als Lärm oder Missklang. Architektur dient allerdings nicht nur dem Schutz vor Erfahrungen. Sie ermöglicht, fördert und differenziert, verlagert sie auch. Architektur trägt zur räumlichen Erscheinung eines kulturellen Lebens bei, das sich als Austausch von Zeichen, von Gütern und Leistungen vollzieht. Sie prägt die Orte, an denen Menschen in diesem Sinne tätig werden oder zur Ruhe kommen. Sie gibt vor, in welchen Abstufungen diese Orte öffentliche oder private Räume sind, es sein können. Sie legt Übergänge fest. Sie legt nahe, welche Orte auf welchen Wegen erreichbar oder unzugänglich sind, welche Räume man nicht betreten, nicht verlassen kann. Musik versetzt in Bewegung. Sie dient auch der Beruhigung. Aber nicht alle Orte in der Landschaft oder Welt einer Kultur sind gleichermaßen für Musik geeignet. Nicht überall ist es erlaubt, Musik zu machen. Die Art, in der sie menschliches Verhalten prägt, entscheidet darüber, in welchem Sinn sie auf Orte, an denen sie gespielt wird, bezogen ist. Konzerthäuser zum Beispiel verkörpern einen äußerst intensiven Bezug zwischen Architektur und Musik. Man baut sie, um in ihren Räumen Musik als solche aufzuführen. Sinn und Geschichte, schon dieser Art von Gebäuden, können nur dann umfassend verständlich sein, wenn Verhältnisse zwischen Raum und Klang, Kunst und Kultur hinreichend allgemein erörtert wurden. Dieser Aufgabe dienen meine nachfolgenden Überlegungen. Ein integratives Kunstverständnis. Eigenständige Kunstformen, Musik und Architektur, die Wahrnehmung und Bewegung divergent und komplementär ansprechen, treffen im Konzertsaal aufeinander. Sinn und Gehalt dieser Art Begegnung lassen sich nur in einem integrativen Verständnis von Kunst erörtern. Es hat systematisch zu berücksichtigen, wie Kunstwerke und Kunstgattungen einerseits für sich genommen, andererseits aufeinander bezogen zur Geltung kommen. Lassen Sie mich hier kurz unterbrechen zu zwei Bemerkungen. Kunst umfasst sehr unterschiedliche Erfahrungsgegenstände, Musik, Literatur, bildende Kunst, Film, Installation und Performance. In der Theorie der Kunst werden diese sehr häufig für sich genommen behandelt. Man sagt, ja hier, da handeln wir um Literatur und hier eben geht es um Bilder in welcher Weise auch immer. Aber man berücksichtigt nicht, dass all dies ja aufgeführt wird und sei es nur im eigenen Kopf. Also wie gehen wir mit diesem Punkt eigentlich denn um? Damit verlassen wir ja nicht unsere ästhetische, also unsere Wahrnehmung und deren Sinn betreffende Orientierung, sondern setzen die Dinge gewichten zueinander ins Verhältnis. Und wenn ich mich mit so einem Phänomen wie einem Museum oder einem Konzertsaal oder einer Landschaft auseinandersetzen will, dann muss ich ja genau gerade das leisten. Und wenn ich das versuche zu leisten, dann, zweite Bemerkung, werde ich nicht einfach auf Dinge und ihre Typen eingehen können, sondern werde darauf eingehen werden müssen, dass Kunst in der konkreten Erfahrung des Menschen eben zum Ereignis wird. Und zwar zum Ereignis eben in einem ästhetischen Kontext. Also nach den bekannten Fragen What is art und When is art, der Frage von Nelson Goodman, würde ich gerne die Frage stellen, to what degree is it art that we're dealing with? Und zu diesem Zweck werde ich differenzieren zwischen Ausdruck und Darstellung, zwischen Konfrontation und Partizipation. Und alle wesentlichen Fragen, die ich im Weiteren behandeln werde, werden sich auf ein Verhältnis von Ausdruck und Darstellung beziehen. Und für die Philosophen unter Ihnen, es wird um semiotische, also zeichentheoretische Differenzierung und nicht gegenstandstheoretische oder ontologische Fragen gehen. Zum einen, ach lassen Sie mich auch das noch sagen, es wird nicht um Subjektives gehen, nicht um Geschmack, nicht um das, was ich schön, gut, fein, lecker oder sonst irgendwie finde. Es wird um Differenzierung hinsichtlich der Objekte gehen, auch bei der Unterhaltung. Zum einen besitzen Kunstwerke ästhetischen Eigenwert. Er liegt vorrangig in ihrem Ausdrucksvermögen, nur mittelbar in ihrer Darstellungskraft. Kunst erörtert nicht, was wirklich der Fall ist und wie es ist, und sie erklärt nicht, weshalb sie ist, es ist, wie es ist. In manchen Fällen setzt sie voraus, sich auf Wirklichkeit zu beziehen, doch beansprucht sie nicht, Wirklichkeit darzustellen. In erster Linie artikuliert sie, wie man an einer Wirklichkeit oder einer anderen möglichen Wirklichkeit Anteil hat oder haben könnte. Ihre Hinsichten sind Formen gültiger Partizipation, nicht Formen berechtigter Konfrontation. Wenn überhaupt, lehrt sie, gemeinsam an einer Art zu leben teilzuhaben, auch es abzulehnen. Je eigenständiger Kunstwerke ihr Publikum ansprechen, desto entschiedener verweigern sie sich als solche seiner des Publikums anerkannten Lebenswelt. Alltäglichen Erfahrungsräumen, in denen sie Geltung gewinnen, setzen sie eigene Erlebnissphären entgegen, in die sie ihre Umgebung ihrerseits einbinden. So ermöglichen es Kunstwerke in und doch auch jenseits der eigentlichen Lebensbewältigung, an Erfahrungswelten teilzuhaben, in deren Erscheinung Grundzüge menschlicher Lebenserfahrung gültigen Ausdruck finden. Ambivalenz ist für Kunst unabdingbar. Sie erwächst aus der Art, in der sie in ihrer Umgebung auffällig wird. Einerseits erscheint Kunst jeglicher Art im Raum öffentlicher Wahrnehmung und Bewegung. Andererseits entfaltet sie sich nur so weitreichend, wie sich ihr eigener Erlebnisraum von dem einer vorgegebenen Lebenswelt abhebt und gegen ihre Ordnung durchsetzt. Die Kontextualisierung, die mit der Entstehung von Kunstwerken einhergeht, legt es also nahe, sie metaphorisch gesagt wie eine Art Kippphänomene zu begreifen. Man nähert sich, alles ist normal, und plötzlich wird man verzaubert und ist wie die kleine Alice im Wunderland einer anderen Ordnung eben. Darstellung und Ausdruck sind allerdings gleichberechtigte Aspekte menschlicher Orientierung und bedingen einander. Es macht keinen Sinn zu wissen, was der Fall ist, wenn sich nicht auch zeigt, inwiefern es zählt. Umgekehrt erübrigt sich jegliches Engagement ohne auch nur vermeintliches Wissen. Dieser Gegensatz bestimmt den Horizont, in dem Kunst und Wissenschaft ihre Aufgaben finden. Sie verkörpern Extreme menschlichen Handelns und Verhaltens. Zum anderen haben Kunstwerke in ausgesuchten Kontexten dekorativen Wert. Sie tragen dazu bei, übergreifende Partizipationsverhältnisse gültig zu gestalten. Gebäude, die für sich genommen als Kunstwerke zählen könnten, übernehmen in einem urbanen Kontext die ästhetische Aufgabe, die Stadtlandschaft ansprechend zu gestalten, sie zu gliedern, klare, markante oder auch nur unaufdringlich Orientierung zu bieten. Musik, die für sich genommen hörenswert ist, übernimmt innerhalb anderer, umfassender Kunstwerke, vielleicht in Form eines Zitats, eine konturierende Aufgabe, steigert im Klang die Intensität des bildlichen Ablaufs. Um hier ein Beispiel zu geben, Sie kennen vielleicht den Film Shutter Island von Martin Scorsese. Ich weiß den deutschen Titel jetzt nicht, aber nennen wir den Film ruhig Shutter Island. Ich glaube, mit Leonardo DiCaprio war es doch. Nicht? Am Anfang ist eine Bootsfahrt, man kommt auf diese Insel, wo eine psychiatrische Anstalt ist, zu, und dort eben verwendet Martin Scorsese zum Beispiel ein Stück Musik. Und zwar ist es ein Fragment aus Quattro Pezzi sopra una sola nota von Giacinto Scelsi. Scelsi ist ein italienischer Komponist der 50er, 60er Jahre und hat also vier Stücke über eine einzige Note geschrieben. Und Martin Scorsese zitiert das so durch die Art und Weise, wie er das macht, dass das romantisch klingt und aussieht, obwohl also die Musik von Giacinto Scelsi gar nicht romantisch ist. Musik über eine Note. Das als Beispiel. Die Möglichkeiten ästhetischer Integration sind vielfältig. Ihre Grenzen oft nicht vorab erkennbar. Die Ästhetik von Konzerthäusern, Veranstaltungsorten überhaupt illustriert diesen Aufgabenbereich so deutlich, dass ihr kulturelles Phänomen nur in der Perspektive einer integrativen Kunstauffassung identifizierbar scheint. Die künstlerische Aufgabe, ein Konzerthaus zu gestalten, berührt vorrangig, jedoch nicht ausschließlich dessen akustische Qualitäten. Wie Musik ist Architektur ein Medium künstlerischen Ausdrucks. Im Konzertsaal treffen Sicht und hörbare Kunst räumlich vermittelt aufeinander und beanspruchen mit und gegeneinander ihr Daseinsrecht. Opulenter Eklektizismus zum Beispiel, ein emphatischer Symbolismus oder auch Monumentalität jeglicher Couleur können Säle wie Klänge so beherrschend erscheinen lassen, dass Ort oder Geschehen nur als Mittel eines höheren künstlerischen Zwecks erscheinen. Wenn im Saal das Licht schwindet und im halbdunklen Raum Musik erklingt, fallen solche Unstimmigkeiten vielleicht kaum noch ins Gewicht. Doch das Konzerterlebnis ist umfangreicher als das bloße Musikerlebnis. Mit dem Applaus kehrt das Licht zurück, wohin man auch schaut. Von der Gestalt des Raumes kann man sich so wenig abwenden wie zuvor von der Ordnung der Klänge. Geschichtlichkeit. Wahrnehmung und Bewegung sind natürlich bedingt, werden jedoch in Gemeinschaft erworben und geschult. Wandel und Geschichte einer Kultur prägen sie deshalb. Vor allem technische Neuerungen nehmen auf Verhaltensmuster und Handlungsweisen erheblichen Einfluss. Der alltägliche Umgang mit Klängen und Geräuschen ist hiervon nicht ausgenommen. Durch die Erfindung von Taschenuhren hat der Glockenschlag von Turmuhren einiges an Sinn eingebüßt. Die Verbreitung von Mobiltelefonen führt zur Einrichtung stiller Zugabteile. Ein tiefgreifender Wandel in der Kultur von Wahrnehmung und Bewegung vollzieht sich nach und nach, und zuweilen geschieht es so selbstverständlich, dass nur allmählich bewusst wird, wie nachhaltig er das Leben nunmehr prägt. Dieser Mangel an Zäsuren mahnt zur Vorsicht. Lebensformen verschränken, vermischen, entwickeln und trennen sich. Entsprechende Übergänge sind oft nur im Ansatz erkennbar. Klare Unterscheidungen erweisen sich als bloße Wirkung ihrer nachträglichen Beschreibung. In welchen Fällen lässt sich zum Beispiel zu Recht sagen, dass eine Gruppe Menschen einem Konzert beiwohnt? Vom Publikum, das im Wiener Musikverein eines der traditionellen Neujahrskonzerte besucht, wird man es selbstverständlich behaupten. Aber wird man das internationale Fernsehpublikum hinzurechnen? Ist eine Gruppe Menschen, die in einem dunklen Saal aus Lautsprechern in der Höhe eine elektronische Komposition hört, ein Konzertpublikum nennen? Waren es jene Bürger, die im ausgehenden 18. Jahrhundert im neuen Leipziger Gewandhaus symphonische Musik hörten, einander gegenüber saßen, plauderten, doch auch auf das Orchester achteten? Was ist ein Konzerthaus, wenn sich die Merkmale der zugehörigen Art von Musikaufführungen erst allmählich ausbilden, im Zuge technischer Innovationen vielleicht verloren gehen? So wandelbar wie diese Arten von Ereignissen und Gegenstände sind auch die Ausdrücke ihrer Beschreibung. Wäre jener Music Room, den der englische Musikschriftsteller Thomas Mays 1676 entwarf, heute als ein Konzertsaal zu bezeichnen? Häufig finden Konzerte in Räumlichkeiten statt, die auch Veranstaltungen anderer Art beherbergen. Solche Kultur- und Kongresszentren werden zumeist nicht als Konzerthäuser angesprochen, übernehmen allerdings deren Aufgaben. Diese Schwierigkeiten verweisen offensichtlich auf Probleme, die in der Natur der Sache, doch auch in den Bedingungen ihrer Darstellung gründen. Einhellige Lösungen sind gewiss nicht in Aussicht, denn es stehen geschichtliche Phänomene in Frage. Der Umgang mit ihnen erfordert, wie alles Menschliche, ein gewisses Maß an reflektierter Sensibilität. Der ästhetische Raum. Der Ausdruck Raum wird oft geometrisch oder topologisch verstanden, doch bezieht sich in erster Linie auf physische Verhältnisse. Er bestimmt so den natürlichen Bereich einer gemeinsamen äußeren Umgebung des Menschen, der sich in ihr eigene Räume schafft. Physische Räume begrenzen und prägen mithin die öffentlichen wie auch privaten Räume der äußeren Erfahrung. Sie werden von natürlichen, aber doch auch kulturellen Verhältnissen bestimmt. Einerseits müssen sie von ihren physischen Voraussetzungen deutlich unterschieden werden, andererseits sind sie von ihren inneren Komplementen, den Räumen innerer Erfahrung, oft nicht leicht zu trennen. Hier wäre eine Bemerkung über ästhetischen Idealismus möglich, à la Croce oder Collingwood, die lassen wir aber weg. Im Ästhetischen ist stärker als in jeder anderen Sphäre kulturellen Lebens deutlich, dass ein Gegensatz zwischen Erlebnis und Erlebtem sprachlich naheliegt, terminologisch erforderlich ist, sich im Erleben selbst aber oft nicht ausprägt. Bewusstsein und Selbst, der eigentliche Hort menschlichen Erlebens, lässt sich nicht lokalisieren. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo mein Ich ist. Andererseits ist dieser Hort, das Ich, jedoch körperlich gebunden und erfährt und steuert sich als solcher. Eine seltsame Problematik. Architektur und Musik sind zweifellos in physischen Geschehnissen aufeinander bezogen. Die ästhetische Relevanz ihrer wechselseitigen Bezüge und in erster Instanz die lebendige Einheit, deren künstlerische Aspekte sie sind, setzen einen Raum gemeinsamer Erfahrung voraus. In seiner Sphäre haben Menschen an einer kulturellen Welt insbesondere aneinander teil. Nach Maßgabe ihrer Erfahrungen trennen sie zwischen Innerem und Äußerem. Dieser Raum wechselseitigen Erlebens ist der ästhetische Raum. Er steht im Zentrum der gegenwärtigen Erörterung. Unterschiedliche ästhetische Ansprüche, in erster Linie dekorative und künstlerische, treffen in seinem Medium aufeinander, im Erlebnisraum, nicht im physischen. Und diese Unterscheidung ist so zentral, weil von daher sich nur das Verhältnis zwischen Technik und Kunst erörtern lässt. Denn mit einer technischen Maßnahme als Ingenieur greife ich in die physische Welt ein und damit mittelbar in die ästhetische Welt. Und wenn ich ein bestimmtes ästhetisches Anliegen habe, auch als Architekt ja, dann greife ich unter Umständen zu diesem Zweck auf technische Maßnahmen in einer physischen Welt zurück, hoffend, dass sozusagen ästhetisch wieder die Erfahrung eintritt, die ich erzielen wollte, aufgrund meiner ästhetischen Erfahrung. Ich muss also einen Weg finden zwischen Erlebnisweisen und physikalisch orientierten Handlungsweisen, eine richtige Übersetzung hinzubekommen. Und das ist sehr schwierig. Das ist nicht so einfach, wie wir uns das sozusagen beim Schälen eines Eis vorstellen. Wir schälen ja immer das Ei des Kolumbus, nicht wahr? Ästhetische Gegenstände. Was Menschen äußerlich zugänglich, zum Teil technisch verfügbar wird, tritt so in Erscheinung, wie es seine Umgebung jeweils zulässt. Es lässt sich hierauf jedoch weder beschränken noch zurückführen. Gegenstände erscheinen nicht als bloße Wirkung ihrer Verhältnisse, wären als solche überhaupt nicht erfahrbar. Ein Vogel, der vorüberfliegt, erscheint in jedem Augenblick seines Flugs zwar so, wie es den Lichtverhältnissen im Blick des Betrachters entspricht, in all diesen Wandlungen wahrt er jedoch die ihm eigene Gestalt. In einer fließenden Ordnung von Übergängen stellt sie sich als solche dar. Gegenstände äußerer Erfahrung werden in den Räumen ihrer sich stetig wandelnden Erscheinung maßgeblich. Einerseits sind sie selbst, andererseits sind ihre Umgebungen für ihr Erscheinen verantwortlich. Wie ein Vogel, der vorüberfliegt, denen, die es wahrnehmen, erscheint, ergibt sich demnach aufgrund einer dreifachen Konstellation. Das Tier, die Landschaft, durch die es fliegt, jene, die es unter Umständen gemeinsam erfassen und würdigen, sind gleichermaßen an Art und Grenzen seiner mehr oder weniger gültigen Erscheinung beteiligt. So gibt es Orte, an denen besonders eindrücklich zu beobachten ist, wie Vögel vorüberfliegen, aber auch Personen, die es ausgezeichnet zu beobachten wissen, aber auch Vögel, deren Art zu fliegen sie besonders einprägsam zur Geltung bringt. Je nach Art, in der Gegenstände erscheinen, sind sie ästhetisch relevant. Ein Bergsteiger unterwegs nimmt Vögel anders wahr als ein Mann in einem Boot. Die Hinsichten, in denen sie schätzen, was sie jeweils sehen, unterscheiden sich. Ihre unterschiedliche Wertschätzung liegt nicht, zumindest in der Regel nicht, in einer divergenten Beurteilung, vielmehr in einem, was ihnen ansprechend, störend, faszinierend oder auf andere Art mehr oder weniger geschmackvoll erscheint. In der Erfahrung eines wissenschaftlichen Beobachters zählt, was er wahrnimmt, vorrangig um seiner Erkenntnis willen. In der Erfahrung von Kunst zählt Wahrgenommenes vorrangig so, wie es erscheint und als solches Ausdruck besitzt. Wissenschaft misstraut den Erscheinungen. Sie ist systematisch zu ermitteln bestrebt, was sich in ihnen wirklich als Bestandteil einer äußeren oder einer inneren Realität darstellt. Kunst lässt Erscheinungen als solche gelten. Sie gestaltet sie. Kunstwerke sind ästhetische Gegenstände. Sie werden in technischer Auseinandersetzung mit einer äußeren Erfahrungswelt erzeugt, um durch die Art, wie sie in Erscheinung treten, öffentlich relevant zu werden. Ihr künstlerischer Wert liegt weder in ihrem Material, noch in ihrer kunstfertigen Herstellung, noch auch in dem, was sie im Sinne einer Voraussetzung vielleicht darstellen oder verkörpern. Er liegt in der Art ihrer Erscheinung, in der Art, in der sie etwas zum Ausdruck bringen. Ihre übrigen Qualitäten zählen nur in dem Maße, in dem sie zu ihrem ästhetischen Wert, mithin zu ihrer Erscheinungsart beitragen. Nicht alle ästhetischen Gegenstände sind jedoch Kunstwerke, in einem engeren Sinne. Vorrangig erzeugt ihre ästhetische Gestaltung dem Lebensvollzug selbst zugehörige Werte. Vorrangig erzeugt ihre ästhetische Gestaltung dem Lebenszug selbst zugehörige Werte. Kleidung, Einrichtungen zum Beispiel, auch Werkzeuge und Medien prägen durch die Art ihrer sinnlichen Erscheinung, wie man mit ihnen umgeht und im Umgang mit ihnen miteinander lebt. So bilden sich ästhetische Lebensformen, die in ihrer bewegten Erscheinung zeigen, wie und in welchem Maße die Welt, an der man Anteil hat, lebenswert ist, wie darin Ereignisse, Orte und Personen wertvoll erscheinen. In dem Maße, wie man das Leben liebt, wird man es zu schmücken versuchen, und nur in dem Maße, wie dies gelingen kann, ist die Welt, in der man zu leben liebt, ihrerseits lebenswert. Ein Kosmos, eine schöne Ordnung. Das besagt Dekor, nicht wahr? Dekorativ, griechisch, kosmetisch. Kunst, Gegenstand und Ereignis. Im genuin künstlerischen Ausdruck steigert sich die Erscheinungsweise eines Gegenstands so intensiv und umfassend, dass sie abgehoben von Umgebung und Publikum für sich genommen zur Geltung kommt. In der Gestalt solchen Ausdrucks finden sich hinreichend Anlässe und Gründe, sich ihm als einer sinnlichen, sinnhaften Ordnung zu überlassen. Sie genügt sich so sehr, dass sie als Kosmos eigener Art Beachtung finden kann. Eher wird ein solchermaßen gesteigerter Ausdruck die Umgebung, von der er sich abhebt, die Öffentlichkeit, die ihn zur Kenntnis nimmt, an sich binden, als umgekehrt ihren Maßstäben sich unterwerfen. Kunst bietet ihrem Publikum eigenständige Ausdruckswelten. Wer sich ihnen zuwenden und überlassen kann, lässt soweit möglich eigene Lebenswelten gleichgültig werden. Im glücklichsten Fall, wenn die Werke grundlegende Ausdrucksgestalten einer Kultur mithin das an Wahrnehmung und Bewegung gebundene Sinn- und Werterleben erreichen, kann ihr Erlebnis zu einer Läuterung gewohnter Lebenshaltungen führen. Es würde den eigenständigen Charakter von Kunst allerdings entschieden schwächen, wenn ihre befreienden Möglichkeiten in Gebot und Zwang verkehrt würden. Ein Ereignis in Gemeinschaft, etwa ein Konzert, an dem stets unterschiedliche Arten ästhetischer Gestaltung beteiligt sind, ist schon seinen äußeren, sachlichen Voraussetzungen nach zumeist nur in engen Grenzen ein ästhetisch einheitliches Erlebnis. Konventionen fördern die ästhetische Integration des Erlebten. Regeln übernehmen, zumindest partiell, die Verantwortung für einen persönlichen Geschmack. Die Willkür individueller Wertschätzung oder Ablehnung dürfen im gegenwärtigen Kontext ja ohnehin außer Acht bleiben. Vor allem künstlerische Ereignisse setzen jedoch voraus, dass ihre spezifischen Ausdrucksformen vorherrschend zur Geltung kommen, sich mithin so stabil einrichten, dass Grenzen ästhetischer Toleranz und Störung hinreichend deutlich markiert sind. Ausstellungs- und Konzertwesen zum Beispiel müssen ihre Veranstaltungen so einrichten, dass zwischen der künstlerischen Zielsetzung und ihrer sozialen Vermittlung ein ästhetisches Gefälle offensichtlich bleibt. Die gestalterische Aufgabe erschöpft sich allerdings darin nicht. Die ästhetische Gliederung auch künstlerischer Veranstaltungen erfordert es gleichermaßen, gleichrangige Ansprüche als solche gelten zu lassen. Konkurrenz und Kohärenz im Ausdruck zu fördern oder abzuschwächen. Bilder einer Ausstellung verlangen zum Beispiel, je für sich zur Geltung zu kommen. Informationen zu Werken und Künstlern werden deutlich zurückhaltiger, als sie in Erscheinung treten und dennoch dem Bedürfnis nach leicht zugänglicher Information entsprechen. Eine Konzertveranstaltung wird, wenn die Musik an erster Stelle steht, auf ihren konzentrierten Ausdruck größtes Gewicht legen, spektakuläre Auftritte abmildern, mit gedämpftem Licht die Zuhörerschaft auf Klang und Stille verweisen und es den Beteiligten dennoch ermöglichen, einander ein wenig zu feiern. Ästhetische Ökonomie. Alle Kunst bietet ihrem Publikum Möglichkeiten, sich einer Erscheinungswelt zu überlassen. Ihre Werke sind vorrangig Dispositionen, die erst in einer angemessenen Umgebung zu künstlerischen Ereignissen führen. Museen und Theater, Opern und Konzerthäuser, andere vorrangig öffentliche Gebäude und Räume, Parkanlagen, Landschaftsgärten. Unabhängig von diesen ihrerseits ästhetischen Kontexten kann der Eigenwert künstlerischen Ausdrucks nicht widerfahren. Im aktuell erfahrenen Raum eines Museums zum Beispiel, nicht schon im Depot zeigt eine Skulptur, wie sich ihre Gestaltung einem Ensemble von Werken einfügt, wie sie sich gegenüber anderen Werken als solche behauptet. Erst in der öffentlichen oder auch stillen Lektüre eines bedächtigen Lesers wird ein Gedicht so lebendig, dass es sich als eigener Kosmos von einer gleichfalls erlebten Umgebung abhebt. Wie angezeigt, gehorcht somit auch das Erlebnis von Kunst, einer ästhetischen Ökonomie. Den Erfahrungsmöglichkeiten des Menschen sind Grenzen gesetzt. Mehr als jede andere Form ästhetischer Gestaltung ist Kunst gezwungen, in diesen Grenzen zu wirtschaften. Ästhetische Veranstaltungen tragen vielfältigen Bedürfnissen nach öffentlichem Ausdruck Rechnung. Handelt es sich um eine künstlerische Veranstaltung, ein Konzert zum Beispiel, so wird das Geschehen vorrangig der Anteilnahme an den aufgeführten Werken dienen. Elemente der Umgebung, in der sie präsent sind, aufführende Musiker, Solisten, Chöre, Orchester zum Beispiel oder die bauliche Umgebung, ein Konzerthaus vermutlich oder das aktuelle Publikum. Alles, was am künstlerischen Geschehen beteiligt ist, wird in diesem Fall nur dann adäquat in Erscheinung treten, wenn es hinter der emphatischen Präsenz der musikalischen Werke zurücktritt und in Andeutung zeigt, wie es um dieser Ausrichtung willen seinen eigenen Ausdruck beschränkt hält. Noch die musikalische Interpretation der Werke, einschließlich Wahl und Anordnung einer Besetzung im Saal, entscheiden darüber, in welchem Maß eine Aufführung gelingt, die vorrangig dem ästhetischen Eigenwert der Musik gerechtfertigt werden soll. Ein Ereignis, an dem verschiedene Arten künstlerischer Gestaltung mitwirken, kann sich als ein insgesamt ästhetisches Geschehen erweisen, falls es gelingt, die beteiligten Ausdrucksformen sinnfällig aufeinander zu beziehen. Ihr Anteil am Geschehen und ihr Gewicht darin werden eine erhebliche Rolle spielen, erschöpfen die Problematik indes nicht. Einige elementare Konstellationen, die einander ausschließen, andere, die Übergänge zulassen, sind gleichfalls zu erörtern. Verlagert sich die ästhetische Balance des Geschehens, so wechselt der Fokus, mithin die Art der erlebten Veranstaltung. Stehen die Aufführenden im Vordergrund, so verstärken sich die artistischen Züge der Veranstaltung. Zählt sie als Manifestation eines Publikums, das im Fluss der Musik im Wesentlichen sich selbst erlebt, so verstärkt sich ihr Unterhaltungswert. Je gewichtiger eine vorgegebene Architektur die Veranstaltung prägt, desto entschiedener tritt die Institution in Erscheinung, die das Ereignis anbietet oder zumindest einräumt. Also, hier liegt ein wesentlicher Punkt in dieser Ökonomie. Und ich meine das natürlich in Bezug auf die Werke. Wir haben direkte und indirekt relevante Kontexte bei einem künstlerischen Ereignis. Und ich beschränke mich hier darauf, in Betracht zu ziehen und immer in Hinsicht auf ein wie sehr oder wie sehr nicht, wie die unmittelbar beteiligten Aspekte, Umgebung im Sinne einer baulichen zum Beispiel, Umgebung im Sinne eines Publikums, in der Struktur eines Werkes angelegt, diesen beteiligten Aspekten für die Betrachter, für die Rezipienten gewissermaßen einen Wert bedingen können, der vom Erleben her auf der Seite des Publikums liegt oder auf der Seite der Institution und nicht auf der Seite des Werkes. Und ich bin der Meinung, dass das die entscheidende Frage ist. Die entscheidende Frage, in welcher Weise hat mehr oder weniger direkt das Publikum Anteil an einem Ereignis? In welchem Maße erlaubt also ein Werk im Ereignis eine Hinwendung an das Objekt und seine ästhetische Welt? In welchem Maße erlaubt das Werk im Ereignis dem Publikum sich selbst aktuell zu erfahren? Wie organisiert sich eine Selbsterfahrnis insofern als ein Widerfahrnis? Hier liegt die eigentliche sozusagen Konsumptionsproblematik. Lassen Sie mich ein Beispiel geben für das, was ich hier meine. Wenn ich käme und würde sagen zu Ihnen, wissen Sie, ich finde von den Beatles Let's Twist Again ein wunderbares Stück. Können wir uns morgen Abend nicht nochmal in Ruhe hinsetzen, um das Stück zu hören? Und ich würde das 3 oder 4 Mal im Laufe eines Monats zu Ihnen sagen, dann würden Sie sagen, irgendwas hat er nicht begriffen. Irgendwas weiß er nicht. Er weiß nicht, dass Let's Twist Again dazu da ist, einfach Twist zu tanzen und sich dabei gut zu fühlen und miteinander ein Ausdruckserlebnis zu haben, das ein Selbsterlebnis ist, das einem durch die Musik widerfährt. Man kann ja gar nicht anders. Man kann sich dem doch gar nicht entziehen. Er hat also nicht begriffen, dass dieses Werk ein Unterhaltungswerk ist, das in einem Unterhaltungskontext aufgeführt wird und insofern kein Kunstwerk, das sozusagen so erlebt wird, dass man sich diesem Objekt als solchem hinwenden kann, zuwenden kann, wie meineswegen einem Werk von Giacinto Scelsi. Und dafür gibt es also Bedingungen, die in den Werken selbst liegen. Die Frage ist also, was an ästhetischer Information dient der Konsumtion in diesem Sinne und was dient der Hinwendung zu einem Objekt, das einen Eigenwert hat und durch seine ästhetische Organisation und die Grenzziehung, die es in sich trägt, zumindest zeitweise eine solche Zuwendung erlaubt. Davon unabhängig, nicht ganz, aber zunächst einmal unterschieden, ist natürlich die Frage, dass sich alles Mögliche dazu verwenden kann, um irgendwelche Unterhaltungsszenarien zu entwickeln. Ich kann natürlich auch, lassen Sie mich mal ein Beispiel, man lernt ja immer am besten von den Fehlern, geben, was schon die Tendenz eines Problems andeutet. Die Sängerin Kermes, eine dramatische Mezzosopranistin, Koloratur, hervorragend, singt am Ende eines Konzerts als dritte Zugabe Remember Me von Purcell aus der Oper Dido and Aeneas. Offensichtlich ist das hier eine Geschmacksverirrung. Warum? Ich kann doch nicht erinnert mich euch an mich am Ende als dritte Zugabe singen. Und diese Arie ist eine tragische Arie, die jemand kurz vor dem Selbstmord singt. Das heißt, weil es ein so schönes Stück ist, hat die Frau es als Unterhaltungselement angeboten, was es überhaupt seiner eigenen Struktur nach nicht ist. Ich dürfte also nicht über die gute Ausführung mich freuen und klatschen, ich müsste eigentlich wegen der Geschmacklosigkeit der Wahl pfeifen. Dies alles, und darauf will ich nicht eingehen, hat natürlich etwas, ich kann natürlich auch so geschmacklos sein, dass ich das überall, dass ich alles mich unterhalten toll finde. Dann habe ich überhaupt kein objektives Verhältnis mehr in ästhetischen Zusammenhängen. Es gibt natürlich auch Zwischenstufen. Denken Sie an André Rieu oder Andrea Bocelli. Was machen die? Die runzen Stücke so zusammen, dass sie fasslich werden, dass man daran mehr Spaß hat. Da sehen Sie die Problematik auch und Sie sehen, und darum gebe ich Ihnen diese Beispiele, wie sehr das eine Problematik der Grenzziehung ist. Ja? Jean-Jacques Rousseau hat eine tolle Sache gesagt. Er hat nämlich gesagt, der Geschmack ist das Mikroskop der Vernunft. Das ist nicht falsch. Je feiner man das Mikroskop stellt, desto tiefer kann man sehen. Also Geschmack ist keine irrationale Angelegenheit. Die Problematik, die wir hier behandeln, und das möchte ich nur kurz andeuten, hat natürlich etwas zu tun mit der von mir ausgelassenen Innenraumproblematik, dass ich also mein Inneres als räumlich erfahre und in diesem Raum das Werk erfahren kann. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Ich möchte auch nicht, die Zeit ist fortgeschritten, auf die institutionellen Aspekte in dieser Bandbreite eingehen und ich möchte auch nicht auf den artistischen Punkt eingehen, auch die Artistik dient natürlich einer bestimmten staunenden Selbsterfahrung über Selbstidentifikation, was ein Publikum anbetrifft. Und wir können diese Problematik auch lösen von der Musikerfahrung. Wir können diese Problematik genauso auf die Literatur beziehen. Denken Sie an Kriminalromane und davon das künstlerische Extrem, der Richter und sein Henker von Dürrenmatt. Oder denken Sie an bestimmte Formen der Malerei. Wir kommen immer auf diese Problematik, dient ein Werk der Widerfahrnis der eigenen Subjektivität oder der Hinwendung an ein Werk. Ich komme abschließend auf technische Probleme. Denn jetzt ist eine Hinsicht gewonnen, von der her die von mir schon angedeutete technische Problematik, die für Musik und das Konzertwesen ja eine so große Bedeutung hat, deutlich werden kann. Die Problematik liegt darin, dass Werke mit einem ästhetischen Eigenwert in einem ästhetischen Kontext von einem außerästhetischen Standpunkt her, nämlich von der technischen Manipulation von Gegenständen her, tiefgreifend verändert und in ihrer Gesamtfassung völlig verändert werden können. Das geht also bis in die Problematik der jeweils eingesetzten ästhetischen Sprache hinein, weil plötzlich ganz eigene, neue Möglichkeiten der ästhetischen Artikulation auf technischem Wege entstehen. Wenn Sie also zum Beispiel im Laufe des 20. Jahrhunderts, in der Mitte des 20. Jahrhunderts, in Köln durch Stockhausen, in Mailand durch Luciano Berio und Bruno Maderna und in Paris durch Pierre Schaeffer elektronische Studios eingerichtet bekommen, so können Sie plötzlich Klangwelten erzeugen, die Sie nicht mehr in einer bisher vorliegenden musikalischen Grammatik artikulieren und schaffen können. Sie müssen sozusagen eine ganz neue Gestaltungsweise finden. Das heißt, die technische Seite geht bis in die tiefste Struktur der ästhetischen Bestimmung eines eigenständigen ästhetischen Werks hinein. Das bedingt weiterhin in höchstem Maße die ästhetischen Rezeptionsmöglichkeiten. Und auch diese werden natürlich tiefgreifend verändern. Plötzlich sind sie nach 50 bis 60 Jahren Forschung dazu in der Lage, technisch für einzelne Plätze in einem Saal zu bestimmen, wie die raumakustischen und bauakustischen Bedingungen an dieser Stelle alimine sein werden. In welch hohem Maße hier an dieser Stelle jemand hören kann und durch Interferenzen aufgrund der Streuung des Schalls nicht gestört wird. Und Sie können einen Saal schaffen, der bestimmten Frequenzverhältnissen in einem mittleren Frequenzbereich meinethalben gerecht wird. Ja, dann wird das ein Saal sein, der vielleicht für die Musik von Mozart großartig ist, aber leider nicht für die Musik von Arnold Schönberg, geschweige denn die Musik von Yannis Xenakis. Was tun? Wie schaffen wir also dann einen Saal, der den verschiedenen historisch und ja auch offenen in die Zukunft entsprechenden Anforderungen noch gerecht werden kann? IRCAM in Paris hat etwa einen Saal, wo ich den Widerhall Faktor des Raumes für, glaube ich, sogar einzelne Stellen im Raum in einer Differenzierung von Faktor 1 bis Faktor 4 verändern kann, sodass ich also durch Variation der Nachhallverhältnisse den Raum der Musik anpassen kann. Das sind ästhetische Möglichkeiten, die erst durch technische Möglichkeiten eröffnet werden. Wir würden in anderen Künsten, in anderen Zusammenhängen natürlich gleichermaßen Beispiele finden. Diese Möglichkeiten, die ich so aufgezählt habe, sind eine ganz andere Problematik als die Problematik, dass ich sage, und Sie kennen das vom Film und Sie kennen das auch von der Musik her, oh, wir haben neue technische Möglichkeiten. Jetzt demonstrieren wir die ästhetisch. Jetzt zeigen wir mal, dass man eine Reiterschar von 1000 oder 5000 Leuten in einer Ebene mit digitalen Mitteln darstellen kann, etc., etc., etc. Dadurch entsteht keine Kunst, dadurch steht eben eine ästhetische Demonstration von technischen Möglichkeiten, die wiederum Aspekte von Unterhaltungswert hat. Die Legitimität solcher Sachen ist keine Frage. Aber die Problematik ist, dass das ein Einsatz von Mitteln ist, der anderen Zwecken und Zielen dient als der Schaffung eines Kunstwerks, weil es hier nicht um das Schaffen von Eigenwert geht, sondern von Demonstration von technischen Möglichkeiten. Ich habe von Anfang an gesagt, es geht mir nicht darum zu sagen, was etwas ist, sondern Hinsichten zu eröffnen, innerhalb derer ich sagen kann, wie sehr etwas etwas ist. Und natürlich sind solche Möglichkeiten alimine miteinander vereinbar. Bis zu einem gewissen Grade kann eine bestimmte Musik unterhaltend sein, bis zu einem gewissen Grade kann sie es unter Umständen nicht sein und dementsprechend analog in derselben Weise für andere Künste. Und erst im Rahmen einer solchen integrativen ästhetischen Zugangsweise zu Kunst scheint es mir sinnvoll, diese technischen Fragen so zu stellen. Was habe ich also gemacht, um nun allmählich doch wiederholend zum Ende zu kommen? Ich habe eine doppelte Hinsicht in Hinsicht auf Grade eröffnet. Und auf der einen Seite waren Aspekte der Darstellung in einem Auf der einen Seite waren also Bezugnahmen auf die Welt im Sinne von Darstellung in Frage. Wie beziehe ich mich auf die Welt? Wie beziehe ich mich auf Gegenstände, damit ich die Welt handelnd und wissend zu meiner Welt machen kann? In dieser Hinsicht habe ich Absichten. Auf der anderen Seite gibt es semiotisch das, was wir Ausdruck nennen. Das bestimmt, in welcher Weise ich an der Welt teilnehme. Wenn ich mit jemandem Twist tanze, geht es nicht darum, dass ich mich auf Gegenstände beziehe, sondern dass es passt. Das heißt, dass wir in unserem Verhältnis zueinander koordiniert sind. Und wenn ich gute menschliche Beziehungen haben will, die fruchtbar sind, dann muss ich mich dazu in der Lage sehen, mich diesen Verhältnissen mit bestimmten Graden auch hinzugeben, mich ihnen zu überlassen. Denn sonst bin ich ein Control-Freak und verwechsel die Welt, in der ich mich sozusagen den sozialen Verhältnissen einfüge, mit Verhältnissen, die der Wissenschaft und Politik zugehörige typische Manipulations- und Erkenntnisverhältnisse sind. Und darin erleidet man natürlich vielen Schiffbruch. Auf der anderen Seite habe ich in der Tat von Werken, also hergestellten Gegenständen, intentional hergestellten Gegenständen und Umgebungen gesprochen. Also ihrer Kontextualität. Und habe dies in einem ästhetischen Zusammenhang getan, also in Hinsicht auf die zwei möglichen ästhetischen Hinsichten. Die ästhetische Hinsicht des Gegenstandsbezugs, Darstellung, und die ästhetische Hinsicht der Teilnahme, Ausdruck. Und in dieser Hinsicht habe ich zwischen Graden, Möglichkeiten des Wie sehr unterschieden und in dieser Hinsicht. Denn das Publikum ist ein Teil der Umgebung der Werke. Das Publikum sind ja auch Gegenstände. Ja, das Publikum sind sogar Werke, nämlich gebildete Personen. Ich darf vielleicht kurz anmerken, damit Sie sehen, und das ist mir erst in diesem Zusammenhang auch deutlich geworden, wie tief die Problematik ist, dass Platon die eigentliche Erkenntnis, also das sich nach den Ideen richten, beschrieben hat als ein Verhältnis der Teilhabe. Platon hat also in seinem Idealismus der von mir hier ausgezeichneten Seite, der Metexis, die Erkenntnisverhältnisse subsumiert. Für ihn muss man also an den Ideen teilhaben, um die Gegenstände in der Welt richtig zu erfassen. So hat er das gesehen. Die Göttin der Philosophen ist für Platon die Aphrodite. Denn der Erkennende soll sich mit einem Gegenstand in einer bestimmten Weise vereinigen. Nur dann kommt es zu dauerhaftem Erkennen, also zu Episteme oder Wissen. Das heißt, die Differenzierung, die ich hier gemacht habe, kommen nicht irgendwo her, sondern haben in unserer Kultur einen Hintergrund. Kunst ist ein sehr seltsames Unterfangen. Kunst führt uns ja an die Grenzen unserer Souveränität. Sie ist nämlich ein Versuch, unsere Lebensleidenschaft zu objektivieren. Das heißt, Gegenstände zu finden für uns, in deren Ausdruck wir unsere Lebensleidenschaft wiederfinden können, dargestellt finden und die wir durch einen seltsamen nahezu Erkenntnisprozess erfassen. Dieser Vorgang soll nicht dazu dienen, dass wir uns vergötzen. Und er soll auch nicht dazu dienen, dass wir selbst vergessen, oberflächlich dahinleben in irgendeiner Unterhaltungsform, weil wir es nicht ertragen. Was meiner Ansicht nach der letzte Sinn künstlerischer Erfahrung ist, ist ja doch wohl der, dass wir eben unsere Liebe zum Leben in irgendeiner Weise läutern, in der Auseinandersetzung mit diesen Gegenständen und damit, das würde ich doch immer noch so sehen, zu einer gewissen Humanität im Umgang miteinander kommen. Soweit, vielen Dank für Ihre geduldige Aufmerksamkeit.
Ja, Michael Astro, herzlichen Dank für den Vortrag, den dichten Vortrag. Ich denke, Sie haben wahrscheinlich als Publikum gemerkt, wie das ist, wenn man unter die Philosophen gerät. Sogar dann, wenn Sie ganz einfache Worte benutzen, ist da eine ganze Menge drin und eine ganze Menge anders als das, was wir sonst so reden. Jetzt schauen wir mal, was Sie vielleicht an Fragen haben, wenn Sie denn schon welche formulieren können. Wenn nicht, dann werden wir zweites Mal versuchen. Und ich stelle Ihnen meine Fragen, ich habe ja auch welche. Aber bevor ich die stelle, die kann ich noch hinterher stellen, möchten Sie an unseren Referenten eine Frage richten? Möchten Sie was klären oder anmerken oder noch ein bisschen überlegen? Letzte Woche haben wir diskutieren geübt, da ging es ganz gut. Nun denn. Diese Verschiebungen durch das Visier, ja, die würde ich noch ein bisschen tiefer verstehen wollen. Auf dieser horizontalen Skala oder Achse der Darstellung und des Ausdrucks. Vielleicht können wir es nochmal an einem Beispiel nochmal genauer durchspielen. Vielleicht lässt sich es noch ein bisschen stärker vermitteln. Ich glaube, wenn ich das richtig von den Listen, den Teilnehmerlisten her weiß, haben wir einen relativ hohen Anteil von Architekturstudenten in dem Semester dabei. Vielleicht können wir es in der Disziplin mal durchsprechen. Sie haben ja den Prospekt durchgehen lassen. Ich glaube, jeder hat mal mittlerweile die Chance gehabt, da reinzuschauen. Wenn nicht, ja, ist der schon hinten angekommen oder noch gar nicht? Es sind ja zwei im Umlauf, also eigentlich drei sogar, na Potsdonner. Sollte doch jeder mal die Chance gehabt haben, das durchzuspielen.
Soll ich Beispiele nennen?
Ja, vielleicht steigen wir mal auf ein Beispiel.
Ja, zwei Beispiele. Gaudi, Sagrada Familia. Wenn Sie so wollen, ist es eine Darstellung, nämlich ein Bild eines gewissen Arrangements der Heiligen Familie. Dieser Darstellungsaspekt ist aber gegenüber dem Ausdrucksaspekt, dass man an der artikulierten Information von Pfeilern, Wänden und Oberflächen mitbekommt, wie man sich dazu verhalten hat und wie man sich dadurch bewegt, offensichtlich der Sekundäre. Ich würde niemandem sagen, gehe doch einmal, wenn du nicht weißt, was die Heilige Familie ist, schau dir mal das an, da hast du ein richtiges Bild davon. Der Bildaspekt ist in diesem Fall dem Ausdrucks-, dem Artikulationsaspekt der Gliederung einer Ort, eines von Ortsverhältnissen untergeordnet. Ich kann auch den Bahnhof von Metz nehmen, der meine Teilnehmer, ich glaube, in etwa die Form einer Lokomotive hat, wenn ich mir den betrachte. Aber diese Darstellung einer Lokomotive durch ein Gebäude ist relativ uninteressant, respektive der funktional gebundenen Artikulation von Bewegungsverhältnissen, die ich in Hinsicht auf Weite und Enge und Anordnung von Räumen in diesem Zusammenhang erfahren kann. Drittes Beispiel. Und jetzt komme ich mit den Beispielen noch einer tiefgreifenderen Differenzierung näher. In der Musik gibt es ja so etwas wie Programmmusik. Die Programmmusik. Also zum Beispiel von einem gewissen Dussek, František Dussek, das ist die Zeit von Mozart, gibt es eine programmatische Darstellung, Gefangennahme, Verurteilung und Hinrichtung der Marie Antoinette. Sie können in dieser Musik sogar die Schlüssel des Gefängnisses rasseln hören im Klavier. Ja, diese Musik setzt voraus in ihrem Anspruch. Das heißt, das ist ein Aspekt dessen, was sie sinnvoll macht oder sinnvoll machen soll für den Zuhörer, dass ein wirkliches Geschehen hier kommentiert wird. Aber ich würde mir, um einen Bericht zur Kenntnis zu nehmen über diese Geschehnisse, nicht diese Musik anhören. Die Musik setzt dies voraus, um dementsprechend mir einen Ausdruck zu liefern, der mir eine bestimmte Anteilnahme an den vorausgesetzten Verhältnissen ermöglicht. Ein gewisses Mitgehen. dementsprechend natürlich die Moldau von Bedřich Smetana. Es geht mir nicht darum, natürlich dabei in dieser Wellenbewegung am Anfang wirklich die Wellen zu sehen, sondern wenn, in einer bestimmten Empathie das mitzumachen. Und ich würde sagen, Kunstwerke, die dies tun, die also einen Bezug auf eine Wirklichkeit wie die Moldau oder bestimmte Ereignisse im Zeitraum der Französischen Revolution, die das voraussetzen, die würde ich als Werke des Realismus bezeichnen, weil sie eine Bezugnahme auf Wirklichkeit darstellungsmäßig voraussetzen. Die Schwester oder der Bruder, wie Sie wollen, des Realismus ist der Naturalismus. Beim Naturalismus würde ich sagen, kommt es nicht auf die Inhalte als Voraussetzung an, um die Wahrhaftigkeit eines Wirklichkeitsbezugs zu organisieren, sondern durch die Verfahren und Mittel, durch gewissermaßen die Expressivität, in der man sich artikuliert, zeigt man, dass gewissermaßen die Form der Teilnahme, eine Anteilnahme an Wirklichkeit ist, nicht eine Bezugnahme, die man präsupponiert.
Das müssen Sie mir noch ein bisschen erläutern. Jetzt bin ich das, bis jetzt hängt.
Wenn ich emphatisch gewissermaßen zeige, wie es ist im Ausdruck, dann mache ich sozusagen, indem ich ein solches Werk lese, Wirklichkeit als Vollzogene mit. Ich beziehe mich nicht als Gegenstand darauf, über die ich dann sozusagen Ausdruck lege.
Ich habe die Möglichkeit der Empathie und tauche ein.
Ich tauche sozusagen in Wirklichkeit ein. Ich beziehe mich nicht auf Wirklichkeit. Finde ich weitere Beispiele? Ja, das sind die, die ich jetzt mal im Augenblick so vielleicht als Antwort anbieten würde. Ich könnte noch weitergehen. Ein Punkt wäre zum Beispiel, ich würde in der Gestaltung der Symphonie und des Sonatensatzes, in der polaren Thematik oder in der polaren Motivarbeit noch einen schwachen Aspekt von Dramatik sehen, durch Gegensatz vermittelt. So wie wir Gegensätzlichkeit aus dramatischen Handlungsabläufen kennen. Und würde darin noch eine Andeutung von einem möglichen Bezug sehen. Adorno hat in der Musiktheorie solche Positionen vertreten. Das wäre sozusagen eine schwache Spur von Darstellungsbezug noch, aber natürlich ist der Ausdrucksaspekt überwältigend.
Nun gut, ich schnappe mir mal jetzt meine Kollegen hier. Wir haben hier eine Kommunikationsdesignerin und wir haben hier einen Professor für Image Design, also der Fotografie lehrt. War da eine Frage?
Ja, da oben, die Dame.
Ach so.
Im letzten Satz Ihres Vortrags haben Sie eigentlich Liebe und Kunst gleichgestellt. Da sind doch Metaphern sind
Die Gleichstellung von Liebe und Kunst bei Platon spricht gegen Platon.
Ich habe... Ich habe... bei Platon... bei Platon geht es ja im Wesentlichen um eine Überwindung körperlicher Liebe, weil die immer zur Vernichtung aus seiner Sicht führt, Konsumption, oder zur Herstellung von Objekten, die auch wieder vergehen. Ja? Platonische Liebe bedeutet, das heißt im Sinne etwa des Dialogs Phaidros, dass die Personen ihre körperliche Anziehungskraft und den Ausdruck dessen so erleben, dass sie diese Anziehungskraft überwinden und sich miteinander in die Nähe eines dritten Gegenstands, nämlich dessen, was es überhaupt gibt, also der Idee der Ideen begeben. Und indem ihnen das gelingt, und je mehr es ihnen gelingt, sind sie dazu in der Lage, eigentliche Einsicht in die Verhältnisse in der Welt zu gewinnen. Und ich habe sagen wollen, etwas davon abgehoben ist, ich habe am Ende sagen wollen, Das Merkwürdige ist, dass Kunstwerke dadurch, dass sie eigenständige, in sich relativ geschlossene Ausdruckswelten, also Welten, an denen man Anteil haben kann, bieten, sich, wenn es sehr gut gelingt, uns mit unseren elementaren Möglichkeiten von Wahrnehmung und Bewegung konfrontieren und uns sozusagen erleben lassen, wie wir darin eigentlich sind. Und unser Leben macht im Wesentlichen das aus, wahrnehmen und bewegen. Und Kunst hat für mich in dieser Hinsicht einen läuternden Charakter, dass wir noch einmal erfahren, was wir eigentlich sind. Bei Platon ja. Bei Platon ja. Und in meinem Falle würde ich sagen, vom Ausdruck zur Distanzierung im Ausdruck. Und von dort, wenn es gut geht, ein wenig ins Leben zurück. Ich würde also die Figur der Läuterung beibehalten, aber nicht die Figur des Idealismus. Die Läuterung, die gewissermaßen mit einer künstlerischen Erfahrung einhergehen kann, führt nicht übers Leben hinaus. So wie bei Platon der Dialog letztlich übers Leben hinausführt. Nicht? Das berühmte Motiv des Sterbenkönns. Das würde ich nicht sagen. Aber Sie haben sehr gut erkannt, dass ich die Figur meine. Und diese Figur ist eine Figur der Lebensleidenschaft. Sich vom Leben ausdrucksmäßig und damit auch gefühlsmäßig distanzieren, um die Freiheit, mit dieser Freiheit eigentlich ins Leben zurückzukommen und sozusagen die Freiheit seiner Passionen zu akzeptieren. Ja, ich habe zu danken.
Die Kollegen. Ich wollte euch eigentlich in die Mangel nehmen. Den Bezug Darstellung und Ausdruck vielleicht nochmal mit anderen Beispielen zu illustrieren, vielleicht aus der Welt der Fotografie, des Designs. Ich denke, dass man das anwenden kann, oder? Oder nicht? Über diese Schleifenbewegung hier, ne? Alles macht einmal einen Kringel ums Dorf, kommt neu zurück. Nun gut, möchte noch jemand einen Kringel ziehen?
Ja.
Das finde ich auch eine entscheidende Geschichte.
Und das ist ja genau der Punkt, das ist der springende Punkt, das ist die genaue Schwelle. Auf der Seite, bei der Darstellung, bei der Seite der Referenz, bin ich daran interessiert, etwas zur Geltung zu bringen, das so weit wie möglich jenseits meiner Weisen das Objekt für mich zur Geltung zu bringen liegt. Das heißt, wie nennen wir diese Schwelle? Diese Schwelle ist die Schwelle der Erscheinung. Wir unterscheiden ja, das lernen wir im Laufe unseres jungen Lebens, zwischen den Erscheinungen und den Gegenständen zu unterscheiden. Sie haben im Laufe Ihrer Lebenszeit natürlich gelernt, dass der Mond nicht seine Größe verändert, wenn das Bild des Mondes, das Sie abends am Firmament sehen und durch die Nacht hindurch, in seiner Größe von Aufgang bis Stellung im Zenit verändert. Sie werden also, bei uns im Konzert wird der Mond immer kleiner nachts und abends und so weiter. Und nicht? Sie sind dazu in der Lage, das haben Sie sozusagen gelernt und können Sie in Piagetscher Psychologie nachlernen, dass Sie trennen zwischen der Erscheinung eines Gegenstands und diesem Gegenstand. Wenn Sie das nicht machen würden, hätten Sie Schwierigkeiten, mit den Gegenständen umzugehen. Und Wissenschaft bedeutet, genau diese Kompetenz ständig zu fördern, also den Erscheinungen zu misstrauen, um in den Erscheinungen, denen man misstraut, den Gegenstand zu erkennen, und zwar im Allgemeinen und nach Prinzipien und Methoden. Ich fixiere einen Gegenstand. Auf der anderen Seite, um es mit Josef Albers, dem Künstler des Bauhauses, zu sagen.
Der Schein trügt.
Erscheinung ist alles, was wir haben, so ungefähr. Worauf soll?
Nein, das Originalzitat ist, nur der Schein trügt nicht.
Nur der Schein trügt nicht. Das heißt also, man muss sich dem Schein doch überlassen. Und ich habe eine ganze Reihe von menschlichen Verhältnissen, die nicht derart sind, dass ich mich frage, was von einem Gegenstand an Information bietet mir diese Erscheinung, sondern die Aufforderung, die ich im Leben habe, ist, mich den Erscheinungen zu überlassen und ihnen mich anzuvertrauen. Ich kann, wenn meine Frau zu mir sagt, mir ist kalt, kann ich nicht sagen, ja wie, was sind denn jetzt die Wahrheitsbedingungen für deine Äußerung? Stimmt das überhaupt? Lügst du? Wenn die das zu mir sagt, dann muss ich sagen, soll ich dir eine Decke bringen? Das heißt, ich muss sozusagen in der Ausdruckssphäre die passende Ausdrucksantwort bieten, ohne auf die Inhalte einzugehen. Und wenn ich ein sozial sinnvolles Leben habe, dann bin ich genau dazu in der Lage. Das heißt aber auch, in der Lage, den Punkt zu finden, wo die schönen Tage von Aranjuez vorbei sind. Das heißt, wo man sich nicht den Erscheinungen hingeben kann weiter, und wir machen immer so weiter und sagen muss, wie hast du es mit der Religion? Also, was ist der Gegenstand, um den es hier geht? Wo hören die ästhetischen Verhältnisse auf und wo fangen die argumentativen an? Das ist genau der Punkt. Jeder Architekt muss genau diesen Punkt auch kennen. Wann müssen wir über das Geld reden, heißt das zum Beispiel. Wo hört die Höflichkeit des Hier und Zurücks auf? Und wir müssen sagen, also jetzt muss ich mal sagen, ich kriege jetzt die erste Rate. Das ist keine Frage der Ästhetik mehr. Das ist eine Frage der Gegenstände. Und es gehört zu einer Kompetenz deutlich dazu, zwischen diesen beiden Polen in adäquater Weise hin und her sich zu bewegen. Wenn ich nur in meinem Entwurf an die Sachzwänge denke, wenn ich mich nicht einer übergreifenden ästhetischen Ausdrucksgestaltung überlasse und mir überlege, in welchem Rhythmus geht jemand eigentlich durch die Räume, die ich hier gestalte? Wie sind die Lichtverhältnisse, die er erlebt? Nicht um nach draußen zu gucken, sondern um da drin zu sein. Dann habe ich den Punkt nicht erfasst. Wenn ich also nicht dazu in der Lage bin, das versteckte Design, das diese Person zu mir letztlich sagt, wissen Sie, ich weiß ja nicht, woran es liegt, aber es ist einfach wunderbar, durch Ihre Räume zu gehen. Wenn ich diesen Punkt nicht erreiche, habe ich mein Geschäft nicht erledigt. Dann habe ich es nicht geschafft. Dann habe ich einen Gegenstand erzeugt nach gegenständlichen Maßgeben. Aber ich bin nicht in die Ebene gekommen, in der Ebene des Lebensvollzugs, die Gegenstände zu vergessen. Wenn ich durch ein Gebäude gehe, dann denke ich doch nicht über das Gebäude nach. Ich gehe da durch. Und das Gebäude hat genau diese wunderbare Eigenschaft, diese Zurückhaltung, durch Zurückhaltung mir eine Lebenswelt zu eröffnen. Und das heißt, ich muss gerade diesen Wechsel von Funktionalität und Aktualität im Erleben, das muss ich genau hinbekommen. Und das ist genau wieder diese Seite.
Sie haben mir eine Steilvorlage gegeben, mein Interesse zu artikulieren und gleichzeitig meiner Moderatorentätigkeit gerecht zu werden. Sie haben von adäquat gesprochen.
Ja.
Da wäre für mich der Punkt, an dem wir im Grunde uns aufmachen müssten, über eine Theorie der Angemessenheit uns zu unterhalten. Aber das wäre nicht angemessen, das jetzt zu tun. Deswegen danke ich Ihnen sehr herzlich. Danke Ihnen fürs Kommen. Und wir haben jetzt eine Pause. Ich glaube, in 2 Wochen ist der 2. Mai, richtig? Da geht es dann weiter. Da haben wir die Asta Scheib zu Gast, eine Schriftstellerin, die uns was über den Maler Segantini erzählen wird. Herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Abend.
Dankeschön.